Neue Normalität.
Neue Normalität.
Nouvelle Normalité.
Neue Normalität.
Neue Normalität.
Questo è una nuova normalità.
Neue Normalität.
Nuove Normalnost.
Nuova Normalità.
Neue Normalität.
Neue Normalität.
Neue Normalität.
Herzlich willkommen bei dieser Ausgabe unseres Podcasts Neue Normalität. Mein Name ist Gerald Groß.
Ja, und mein Name ist Angelika Groß. Ich darf heute unseren tollen Gast vorstellen. Und zwar haben wir die Crystal Clear bei uns sitzen. Mir gegenüber sitzt sie. Crystal Clear, so heißt auch dein Blog. Und du bist auch auf Instagram unter dem Namen bekannt. Ich möchte jetzt aber gar nicht zu viel verraten. Vielleicht magst du dich einfach kurz selbst vorstellen.
Hallo und vielen Dank für diese nette Begrüßung. Wie schon gesagt, mein Name ist Crystal Clear. Was soll ich erzählen? Ich bin Wienerin, geboren und aufgewachsen in Wien, habe als Lifestyle-Redakteurin quasi meine Karriere in den Medien begonnen, um dann Bloggerin zu werden. Und ich glaube, heutzutage nennt man das, was ich mache, Influencen. Und ich mache es gern und ich liebe es und bin froh, dass es jetzt ein ganz neues Level an Sinn bekommen hat.
Darüber wollen wir ja dann noch reden. Wir haben aber eine Frage, die wir sozusagen institutionalisiert am Beginn jedem unserer Gäste stellen, nämlich die Frage zum Titel unseres Podcasts, Neue Normalität. Das ist so ein Begriff, der sich jetzt in dieser Corona-Krise eingeschlichen hat und inzwischen so fast selbstverständlich verwendet wird. Was bedeutet für dich Neue Normalität?
Ich glaube, für mich ist die neue Normalität, dass wir ein ganz anderes Verhältnis zu unserem Leben bekommen haben seit 2020. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr erinnert uns daran, dass wir am Leben sind, wie wichtig es ist und wie sehr wir es zu schätzen wissen, wie gut es uns geht oder eben nicht. Und ich glaube, die neue Normalität ist, dass man Sachen direkt und laut anspricht, die falsch laufen. Und dass Menschen, die es nicht betrifft, auch einfach mal zuhören lernen.
Sehr schön. Ich möchte eigentlich gleich direkt ins Thema starten. Und zwar möchte ich über die Black Lives Matter Bewegung sprechen. Mhm. Das ist ja eigentlich keine neue Bewegung. Die gibt's ja, korrigier mich bitte, wenn ich was Falsches sage, aber ich glaube, die gibt's seit 2013.
Genau.
Und ist so richtig populär geworden 2015, 2016, weil sie ja dann auch angefangen haben, von Politikern zu fordern, dass sie sich mit diesem Thema mehr auseinandersetzen und dann eben auch mit Demonstrationen und so gestartet haben. Und jetzt ist sie bei uns eben auch wieder durch diesen Anlass, also durch den tragischen Anlass in den USA, durch den Tod von George Floyd, in die Köpfe gekommen und in die Medien gekommen. Meine Frage so an dich wäre jetzt, glaubst du, was hat die diesmalige Bewegung, hat sie die Chance zur Veränderung?
Die diesmalige Bewegung hat ja schon ein bisschen was verändert. Schneller, glaube ich, als viele von uns dachten, umso besser. Ich glaube, dass vielen Leuten jetzt bewusst ist, dass Rassismus immer noch ein aktuelles Problem ist und dass es in Amerika und auch hier schwarze Menschen betrifft, aber nicht nur schwarze Menschen. Viele Menschen haben Rassismus mit Springerstiefeln und Nazis und ganz extremen Sachen assoziiert und konnten daher immer leicht sagen, das gibt's bei uns nicht. Aber was Alltagsrassismus ist und Mikroaggressionen, das wussten die Menschen teilweise gar nicht. Und ich glaube, dass das eine große Veränderung ist.
Was ist Alltagsrassismus und wie würdest du das beschreiben? Wie hast du es vielleicht sogar selbst erlebst, beziehungsweise Mikroaggressionen, was ist das?
Mikroaggressionen sind wie, ich beschreibe es immer wie lauter kleine Schnitte, die dann am Ende zu einer großen klaffenden Wunde werden. Das klingt jetzt natürlich extrem dramatisch, aber wenn man jeden Tag daran erinnert wird, dass man irgendwie nicht ganz in die Gesellschaft passt, aufgrund seines Aussehens oder seiner Wurzeln, dann fällt das unter Alltagsrassismus. Das heißt, Menschen, die mich fragen, woher ich komme,
Obwohl du perfekt Deutsch sprichst und auch sozusagen an deiner Tonalität als Wienerin eigentlich erkennbar bist.
Genau, aber die für sich selber sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, dass Österreicher nicht mehr alle weiß sind im Jahre 2020. Oder wenn man mich eben fragt, warum sprichst du so gut Deutsch? Und ich mir, oder mich auf Englisch anspricht. Das sind so lauter kleine Mikroaggressionen, die einen immer daran erinnern, dass die Gesellschaft einen nicht zu 100% angenommen hat und dass man vielleicht auch noch in eine Schublade gesteckt wird, in die man nicht reingehört.
Aber wenn du sagst, diese Bewegung hat schon etwas verändert, dann würde ich dich gerne fragen, was hat sie konkret verändert? Woran wird das schon greifbar und spürbar für dich?
Also grundsätzlich merkt man schon, dass die Leute jetzt mehr darauf achten, wie sie kommunizieren, was sie kommunizieren und auch versuchen, in ihren privaten Umgebungen etwas zu verändern und ihr Gegenüber, das vielleicht etwas Rassistisches sagt, egal ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich, darauf hinweisen, dass das nicht in Ordnung ist. Abgesehen davon, dass die Polizei jetzt Workshops macht, möchte. In Amerika hat sich ein bisschen was getan, wobei jetzt glaube ich, wenn wir jetzt sprechen, vor 2 Tagen ist wieder jemand
Atlanta
worden, genau. Und also ich glaube, es sind Baby-Steps, aber immerhin sind es Steps. Deswegen glaube ich, dass sich schon ein bisschen was ändern wird.
Ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie, also mein Instagram-Feed war zumindest voll mit schwarzen Kacheln und auch mit oft sehr bewegenden Texten darunter, oft auch aber ein bisschen hatte ich zumindest, also ich war sehr hin und her gerissen, was ich irgendwie davon halten soll, weil teilweise war es ein bisschen so Aufspringen auf diesen Zug jetzt, auf diesen Solidaritätszug und Anteilnahme nehmen. Andererseits finde ich es ja auch total wichtig, dass es gesehen wird. Wie stehst du dazu, zu diesen ganzen Postings?
Ich habe mir kurzfristig gedacht, ach Gott, hoffentlich ist das kein Trend. Hoffentlich ist das kein Trend. Es ist ganz sicher ein Trend. Das musste ich mir dann irgendwann eingestehen. Es ist ein wichtiger Trend und es ist in Wahrheit, jede kleine Aktion ist eine Aktion. Und wir werden sicher noch einmal sowas machen müssen, damit es ankommt. Es liegt an Influencern und Medien daran, die Änderung sichtbar zu machen, durchzuziehen und nicht aussterben zu lassen. Das ist quasi meine größte Sorge gewesen, aber it is what it is. Wir leben im Jahre 2020, Corona war jetzt die letzten 3 Monate ein großes, großes Thema und ist jetzt, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich kurzfristig unter den Teppich geschoben worden, weil Black Lives Matter kommt und es wird wieder irgendwas anderes kommen. Aber es ist wichtig, dass wir all diese Dinge trotzdem am Radar haben.
Aber müssen immer erst Menschen sterben, damit etwas passiert, damit ein Thema ins Bewusstsein wieder rückt?
Ich glaube, es muss für den Menschen nahbar sein, damit es ankommt. Und ein 8 Minuten und 46 Sekunden Video, in dem man quasi einen erwachsenen Mann um sein Leben flehen sieht, ist sehr nahbar.
Fandest du es richtig, dass das Video gezeigt wurde?
Ist es richtig? Ich habe es mir tatsächlich nicht bis zum Schluss angeschaut, weil für mich war es schwer, Triggering es zu schauen. Ich glaube, es war für viele Leute wichtig, dass sie es gesehen haben, um zu realisieren, dass das wirklich passiert. Ich finde es wahnsinnig schwierig, das Sterben eines Menschen im Internet zu zeigen, weil es ist immer noch ein Mensch mit einem Background und einer Familie.
Ja.
Und abgesehen davon, dass es seine Würde ist.
Ich muss dazu sagen, ich habe mich auch schwer getan. Ich habe mir das Video auch nicht zur Gänze angesehen. Was mich aber tief bewegt hat und wirklich nachhaltig beeindruckt hat, war die Abschrift, also die Transkription dessen, was er gesagt hat. Also es war sozusagen einfach der Text, dieses Flehen, doch bitte aufzuhören, ich kann nicht mehr atmen. Und diese ständige Wiederholung eigentlich dieser einfachen Bitte, die war für mich wahnsinnig eindringlich und ist mir durch und durch gegangen eigentlich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was bleibt.
Ja, ich habe es auch. Also ich habe nur einen Teil gesehen und habe lustigerweise gestern beim Einschlafen wieder dran denken müssen. Habe mir gedacht, der hat einfach mitbekommen, was da mit ihm passiert. Es gab einen Punkt, wo er gewusst hat, er stirbt jetzt.
Jetzt hat es ja auch in Österreich spektakuläre Fälle gegeben. Die haben auch etwas bewegt, kurzfristig zumindest. Würdest du sagen, dass das auch nachhaltig war und dass sich hier auch mittel- bis langfristig etwas getan hat? War sozusagen sein Tod zum Beispiel zu vergleichen auch, was die Folgen betrifft?
Nein, auf keinen Fall. Damals war Social Media auch noch nicht so ein Thema. Das ist natürlich durch die Zeitungen gegangen, aber natürlich auf einer ganz anderen Ebene, weil die Geschichten, die geschrieben wurden darüber, wurden von weißen Menschen geschrieben. Die Artikel, die Fernsehberichterstattungen, das ist aus der Feder von weißen Menschen gekommen, aus einer ganz anderen Perspektive. Und das ist wäre jetzt ganz anders. Jetzt gibt es Social Media, jetzt können schwarze Menschen ihre Sicht der Dinge, die Sicht der Dinge sowieso immer dieselbe. Das war nicht in Ordnung, was da passiert ist mit Markus Homofumer. Aber die Sicht der Dinge wäre wichtig gewesen von einer schwarzen Person.
Ist es diesbezüglich auch, wie soll man sagen, zu bedauern, dass es in den österreichischen Medien viel zu wenig Diversität gegeben hat und, wenn wir ehrlich sind, noch immer gibt?
Es ist, es ist sehr zu bedauern, weil es auch einfach wichtig ist, um nicht nur das Selbstbewusstsein der Leute zu stärken, sondern sie auch anzusprechen. Und dem Zuschauer zu zeigen, dass es jede Art von Mensch in der Lage ist, alles Mögliche zu machen. Und dass nicht, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber dass nicht alle schwarzen Männer Drogendealer sind zum Beispiel. Dass nicht alle schwarzen Frauen hypersensible, chronisch angefressene Frauen sind mit hohem Aggressionspotenzial. Sondern dass das genauso belesene Menschen sind, die studiert haben, die Ausbildungen genossen haben, die arbeiten für ihr Geld. Einfach ein anderes Bild auf People of Color zu bekommen. Dafür wäre es sehr hilfreich, auch vertreten zu sein.
Ja, finde ich auch. Ich glaube, ein Problem ist auch irgendwie, dass schwarze Menschen und People of Color immer aber ein bisschen in so eine Schublade gesteckt werden. Ich habe irgendwie oft das Gefühl, die dürfen bestimmte Dinge sein und bestimmte Dinge irgendwie nicht. Ich meine jetzt damit irgendwie zum Beispiel Entertainer, Basketballspieler, Musiker, Schauspieler vielleicht noch. Aber sobald sie irgendwie rausgeht aus dieser, sobald sie diese Grenze da ausbrechen wollen, habe ich das Gefühl, wird es irrsinnig schwierig für sie. Wann wird das endlich soweit sein, dass das möglich ist?
Indem man quasi die Türen für People of Color öffnet und dass man ihnen auch zuhört. Ich weiß noch, ich bin bei Abertausenden von Redaktionssitzungen gesessen und habe oftmals gesagt, können wir nicht bringen, liebe Leute. Nope, ist rassistisch. Warum können wir keine schwarzen Menschen oder People of Color aufs Cover tun? Und dann hat es immer geheißen, es verkauft sich nicht. Dagegen kann ich dann unterm Strich auch nichts sagen. Und natürlich ist es jetzt bei vielen Medien besser, aber es ist immer noch ein Thema. Und ich glaube, es ist wichtig zu beobachten, wer es dann aufs Cover schafft. Und wer akzeptiert wird als schwarze Person oder wer nicht.
Da sind wir bei diesem Thema Role Models. Braucht es die oder bedienen die ja dann frisch wieder bestimmte Klischees? Arabella Kiesbauer zum Beispiel ist diesbezüglich ja selber auch, glaube ich, sehr gespalten, weil sie natürlich weiß, wie wichtig es ist, dass sie auch diesen Status hat, den sie hat und dass sie das auch verkörpert, was sie ist und repräsentiert. Und gleichzeitig weiß sie natürlich auch, dass es im Entertainment-Bereich, im Medienbereich dann trotzdem noch leichter ist als zum Beispiel, ich weiß nicht, im Bankenbereich zum Beispiel.
Ich glaube, es braucht die Role Models. Ich sehe es an der jüngeren Generation meiner Familie. Mein kleiner Cousin spielt Fußball und betet David Alaba an. Er sagt, er findet alle anderen auch cool, aber der schaut aus wie ich. Das finde ich noch cooler. Ich glaube, es braucht aber auch Role Models, die eben auch in der Wirtschaft arbeiten. Dafür muss man aber auch reinkommen und ernst genommen werden und die Jobs bekommen. Also es ist wichtig, Role Models zu generieren und es ist aber auch wichtig, ihnen die Möglichkeit zu geben, ein Role Model zu werden.
Oder auch so im Bildungswesen, ja, ist irgendwie auch mein Eindruck, dass es da eigentlich, ich meine, es ist allein, wenn ich denke, was man im Unterricht lernt. Man lernt eigentlich überhaupt nichts über Geschichte, über den Rassismus in Amerika. Man sieht aber auch in Kinderbüchern oder in Schulunterlagen, die man bekommt, eigentlich immer nur weiße Kinder. Und ich finde, es ist, und auch dann irgendwie, letztens habe ich ein Posting gesehen und da stand dann irgendwie so, da waren zwei Kinder in der Schule und die eine sagt dann irgendwie, ja, kannst du mir mal die Hautfarbe geben? Und die gibt dir diesen Stift. Ja. Und ich finde, das sind irgendwie so Sachen, Also auch in der Schule fängt es ja irgendwie schon an, vielleicht sogar im Kindergarten.
Das stimmt. Lustigerweise habe ich im Gymnasium alle Geschichtsreferate, die ich gemacht habe, waren irgendwelche schwarzen Geschichten. Und meine Geschichtsprofessorin hat immer gesagt, sie ist so dankbar, dass ich das mache, weil das steht nicht im Lehrplan. Und so bekommen es die Kiddies auch mit, wenn es nicht im Buch ist, wenn es das nicht im Buch gibt. Aber ja, es ist sehr wichtig, dass es auch People of Color gibt, die die neue Generation unterrichtet. Ich glaube, es gibt sie immer mehr und immer mehr, aber ja, es muss einfach durchgemischt werden in allen Bereichen des Lebens. Mhm.
Dieser strukturelle Rassismus, über den sollten wir auch noch reden. Wo verspürst du den am stärksten und wo müsste man da ansetzen eigentlich, um etwas zu bewegen?
Man müsste ganz, ganz unten damit ansetzen. Man müsste aufhören, die Menschen abzustempeln, glaube ich. Man müsste ihnen dieselben Möglichkeiten geben, auch wenn es einen Migrationshintergrund gibt. Man müsste ihnen zuhören. Man müsste es fördern, weil es ist halt einfach so, dass viele Familien mit migrantischem Hintergrund finanziell ganz anders aufgestellt sind als die ohne. Und das müsste man irgendwie fördern. Man müsste, weil ich habe auch letztens wieder mit einem Polizisten diskutiert, der gesagt hat, ja, aber die meisten Fälle, die ich habe, das sind Ausländer. Nicht so wie du. Na gut. Und ich habe dann gesagt, ja, aber warum? Warum sind das alles Ausländer, glaubst du? Und er hat gesagt, naja, die haben eine ganz andere Kultur. Und ich sage, nein, die haben keine andere Kultur. Also natürlich haben sie eine andere Kultur, aber daran hapert es nicht. Es sind die Möglichkeiten, die ihnen gegeben werden. Die Möglichkeiten, dass sie ausbrechen können. Und das fehlt ihnen, um sich weiterzuentwickeln, um es weiterzugeben an ihre Generation. Meine Eltern sind nach Österreich gekommen und konnten kein Deutsch. Das haben sie quasi über uns gelernt oder sich selber beigebracht. Aber das war in den frühen 80ern. Jetzt tickt es ganz, jetzt läuft die Welt einfach anders. Man muss den Menschen die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln und einen Fuß in die Tür zu bekommen, in die sie vielleicht sonst nicht reinkommen.
Wenn man jetzt anfängt, sich zu bilden, und ich habe das Gefühl, das tun jetzt schon einige, ich glaube, dass das Bewusstsein jetzt auf jeden Fall da ist und dass auch der Wille da ist, dass man sich bildet und dass man sich mit diesem strukturellen Rassismus auseinandersetzt. Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich wirklich total viel Neues dazulerne momentan, mich auch ein bisschen eingelesen in Bücher und Hörbücher gehört. Und ich komme jetzt manchmal so drauf in Situationen, wenn ich mit Freunden rede oder mit Verwandten, oft noch schlimmer, wenn es dann ältere Generationen sind. Hast du irgendeinen Ratschlag oder Tipp, wie man mit solchen Diskussionen oder Auseinandersetzungen umgeht?
Das ist, glaube ich, die meistgestellte Frage. Was mache ich mit meiner Familie? Ich glaube, was wichtig ist, ist geduldig sein. Vor allem mit der älteren Generation. Es ist halt einfach so, du kannst von einer 80-jährigen Person nicht mehr verlangen, dass sie von heute auf morgen versteht, dass sie das N-Wort nicht mehr sagen kann, wenn sie es ihr ganzes Leben gesagt hat. Es ist leider einfach so. Man kann aber die Person schon darauf hinweisen, dass es nicht richtig ist, warum es nicht richtig ist und einfach erklären und sich möglichst viel Wissen aneignen, damit man Argumente hat. Und versuchen, und ich weiß, es ist wirklich schwer, möglichst unemotional zu bleiben, weil gerade bei uns Frauen ist es so, dass wenn wir in einer Diskussion emotional werden, werden wir hysterisch genannt und dann nimmt man uns erst recht nicht mehr ernst. Und ich glaube, mein Tipp ist einfach, möglichst viel Wissen aneignen. Da kann man in Diskussionen oftmals gewinnen, weil das, was das Gegenüber sagt, stimmt ja unterm Strich einfach nicht. Und sich immer darauf besinnen, dass die Diskussion, die man führt, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Diskussion, die man zum Thema Rassismus führt, ist eine Menschlichkeitsdiskussion. Das heißt, ein Gegenüber, das sagt, Gäserblätzchen, die sollen sich alle nicht so anstellen, die untergräbt die Menschlichkeit einer anderen Person, weil sie anders ausschaut oder anders herkommt.
Gibt es eigentlich auch das Gegenteil von Rassismus, diese Form von Überkompensation, manches Mal vielleicht sogar gegenüber zum Beispiel schwarzen Menschen? Und erlebst du das manches Mal, dass man dir vielleicht mit einer gewissen Unsicherheit, Zurückhaltung vielleicht sogar gegenübertritt, weil man besonders politisch korrekt sein will und dann nichts falsch machen will? Und wie geht's dir dann damit?
Es passiert mir sehr oft, jetzt noch mehr denn je. Ich weiß es sehr zu schätzen und versuche dann auch die Situation relativ schnell zu deeskalieren, weil es dann angenehmer ist für meinen Gesprächspartner und für mich. Ich sage dann oft, hey, du kannst ruhig schwarz sagen, ich werde dir nicht den Kopf abbeißen, wenn du was Rassistisches sagst, unabsichtlich, ich werde dich darauf hinweisen und wir können uns ganz normal unterhalten. Red mal drüber. Wenn du eine Frage hast, dann frag sie, aber überleg da halt gut, ob das eine sinnvolle Frage ist, weil ich habe schon viele Fragen in meinem Leben 28 Milliarden Mal beantwortet. Und versuch der Person auch einfach ein bisschen mit Humor entgegenzukommen.
Darf man eigentlich Onkel Toms Hütte noch lesen, beziehungsweise zum Beispiel als weißer Vater seinem Kind irgendwie als Lektüre anvertrauen? Ich frage das deshalb, weil ich bin damit groß geworden. Es war eines meiner nachdrücklichsten und nachhaltigsten Lektüreerlebnisse als Kind.
Ich habe
Tränen geweint und ich habe es genau, weil ich es auch meinen Kindern nicht mehr gegeben habe dann irgendwie. Weil natürlich auch dort Klischees transportiert werden und es letztlich ja streng genommen auch eine Form von Rassismus wieder transportiert.
Kann man es ihnen zum Lesen geben? Ich glaube, wenn man es ihnen... Ist es ein Kinderbuch? Nein, oder?
Naja, es ist ein Kinder-Jugendbuch, würde ich sagen. Aber es ist natürlich auch es ist auch ein Buch, das von Erwachsenen natürlich gelesen wird und wurde.
Ich glaube, man kann es den Teenagern heute geben als Abschreckbeispiel.
Okay.
Vielleicht sogar fast noch. Ich habe es jetzt nicht gelesen. Ich weiß, worum es geht. Es gibt so viele andere Bücher.
Was würdest du empfehlen?
Ich würde Why I No Longer Talk to White People About Racism empfehlen. Ich würde das Buch von der Alice...
Ah, Haster, glaube ich, oder?
Genau.
Vielleicht
was
auch
weiße Menschen über Rassismus,
genau,
das höre ich nämlich gerade und bin fast fertig und finde es fabelhaft. Ich würde Exit Rassismus empfehlen. Ich würde aber auch von Trevor Noah Born a Crime empfehlen, vor allem weil Südafrika so ein beliebtes Urlaubsziel ist und Leute gar nicht verstehen, was da eigentlich passiert in Südafrika. Und das ist sehr wichtig, glaube ich, zu verstehen, warum es dort abgeht, wie es abgeht. Abgesehen davon, dass es geschichtlich wichtig ist. Ich würde Nelson Mandelas Buch empfehlen. Es gibt ein Buch, das habe ich letztens gelesen, das heißt irgendwas mit Age. Oh, ich habe es vergessen.
Okay, wir werden das recherchieren.
Bitte. Und es ist eine Geschichte, die erzählt, die spielt im Jahre 2019 und es ist eine schwarze Frau, die bei einer weißen Familie angestellt ist. Und die ist auch gar nicht so unwichtig, die Geschichte, weil es low-key die ganze Zeit um kleine Mikroaggressionen geht. Und ja.
Vor kurzem habe ich den schönen Satz gelesen, es reicht nicht, nicht rassistisch zu sein. Es braucht mehr, antirassistisch zu sein. Siehst du das auch so? Und was bedeutet das denn in der konkreten Umsetzung?
Nicht rassistisch zu sein bedeutet ja quasi, sich so ein bisschen zurückzuziehen und zu sagen, ich habe nichts gegen irgendwen, danke, lasst mich in Ruhe.
Passiv, geht mich nichts an.
Und das Passive hat sich ja in den letzten paar Jahren in der Geschichte immer als gefährlich und schwierig gezeigt. Und genauso ist es beim Rassismus. Es reicht einfach nicht mehr zu sagen, ich mach's nicht, bitte haltet mich raus. Man muss einfach was sagen, was nicht bedeutet, dass wir alle auf die Straße gehen müssen. Es reicht auch im kleineren Bereich, in seinem eigenen privaten Bereich zu sagen, hey, das geht nicht, das ist falsch oder wir müssen was ändern. Es reicht im Beruf zu sagen, sollten wir nicht ein paar People of Color einladen oder einstellen, damit wir unseren Horizont erweitern. Die haben ganz andere Lebenserfahrungen als viele andere weiße Menschen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied und das ist wahnsinnig wichtig.
Ich habe vor kurzem eine sehr schöne Geschichte gelesen, eines des ersten schwarzen Lehrers in Deutschland, der seinerzeit als Adoptivkind nach Hamburg gekommen ist und heute lang gedienter Lehrer ist in Hamburg und noch immer natürlich auch Rassismus erlebt. Und er sagt, vor kurzem ist immer passiert, dass er an einer Kasse in der Schlange gestanden ist und alle anderen vor ihm dran gekommen sind und er von der Kassiererin sozusagen einfach stehen gelassen wurde. Und dann hat ein Mann, der auch in dieser Schlange stand, ihm vorgelassen, beziehungsweise die Kassiererin darauf aufmerksam gemacht, ganz bewusst, jetzt nehmen Sie bitte den Herrn dran, der wartet schon länger. Und er hat gefunden, dass das so eine Art von Zivilcourage war, für die er trotzdem noch immer wahnsinnig dankbar ist und war in dieser Situation. Sind es oft so Kleinigkeiten auch, die es ausmachen?
Die Aktion von der Kassiererin zum Beispiel oder von dem... Na,
beides eigentlich. In Wirklichkeit, das eine ist ja offensichtlich das, was du als Alltagsrassismus beschreiben würdest, genau. Dass letztlich auch diese Form von Mikroaggression vielleicht sogar das andere... Zivilcourage, wenn man es überhaupt mit diesem großen Wort bezeichnet, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Genau, und trotzdem so ist es muss man dankbar sein dafür.
Ja, es sind wirklich die kleinen Dinge, die es ausmachen. Weil es einem, abgesehen davon, dass es hilft in der Situation, gibt es einem so ein bisschen das Gefühl, dass man Rückenwind bekommt und dass Menschen dann doch hinter einem stehen, obwohl sie die Situation gar nicht nachvollziehen können oder kennen oder verstehen oder gar nicht wissen, was passiert ist, sondern einfach sagen, hey, das ist nicht richtig, das geht nicht. Und allein der Gedanke, dass dem Mann das passiert ist, ist unfassbar.
Ich habe aber auch oft das Gefühl, ich habe das Gefühl, du gehst offen damit um und ich, so wie ich das jetzt aus dem Gespräch mitbekommen habe, konfrontierst du dann auch Menschen damit, wenn du das Gefühl hast, du wirst gerade ungerecht behandelt oder das ist gerade nicht okay.
Ja.
Jetzt gibt es aber bestimmt auch Menschen, die irgendwie ein bisschen vielleicht introvertierter sind oder auch traumatisiert bereits sind und einfach das nicht können, nicht möchten. Mhm. Wie kann man dann damit umgehen? Was ist die Alternative?
Ich kann natürlich nur bedingt nachvollziehen, wie es für jemanden ist, der introvertiert ist. Ich bin es gewohnt, mein Leben lang Konter zu geben. Ich habe es nicht anders gesehen bei meiner Mama und bei meiner Schwester und bei meinem Vater. Ich verstehe natürlich, dass jeder mit seinem Trauma anders umgeht. Aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass man dagegen arbeiten muss. Weil man gibt der Person, die einen jetzt unfair behandelt, einfach recht. Und das muss man sich vor Augen führen. Und es ist nicht immer man muss ja nicht laut werden, sondern einfach sagen, hey, Entschuldigung, ich bin hier, Sie können so nicht mit mir umgehen, Sie können so nicht mit mir reden, Sie können das nicht zu mir sagen, aus dem und dem Grund. Und es ist einfach wichtig, es ist vor allem wichtig für den eigenen Selbstwert, weil man geht sonst einfach geknickt nach Hause und das trägt quasi den schlechten Vibe mit, den man von einer anderen Person ohne Grund bekommen hat. Wie kommt man dazu?
Wie sind dann so die Reaktionen, wenn du Menschen auf sowas aufmerksam machst?
Viele sind schockiert. Viele sind schockiert, dass ich Deutsch spreche, so wie ich spreche. Viele sind schockiert, dass ich auf dem tiefsten Wienerisch fluchen kann, weil ich dann doch im 22. Jahrhundert bin. Viele sind sind gleich in der Abwehrhaltung und sagen, nein, so habe ich das nicht gemeint.
Aber gibt es auch einfach manchmal Leute, die dann sagen, Entschuldigung, das war mir nicht bewusst und das tut mir leid?
Jetzt. Also ich muss ehrlich sagen, in all den Jahren, in denen mir das immer wieder passiert ist, glaube ich, hat sich noch nie jemand bei mir entschuldigt, weil er irgendwas Rassistisches oder Sexistisches oder Diskriminierendes zu mir gesagt hat.
Apropos Sexismus, Rassismus und Sexismus, ist das etwas, was sehr oft gepaart auftritt?
Ja, ich falle für viele Menschen unter exotisch, weil schwarze Frau und dann hat man gewisse Vorstellungen von schwarzen Frauen und hat vielleicht auch noch nie mit einer schwarzen Frau gesprochen, haben auch schon gehabt, geschweige denn Sex gehabt oder sonst irgendwas. Und das ist hart. Das ist vielleicht noch härter als nur der Rassismus, weil Sexismus gepaart mit Rassismus oder umgekehrt ist halt wirklich auf einem ganz anderen Level widerlich. Weil man möchte nicht die sexuelle Fantasie von irgendwelchen fragwürdigen Männern sein. Und das ist, ja.
In Österreich sind schwarze Menschen, auch in Wien, obwohl es hier eine größere Community gibt, sehr verstreut, logischerweise. Es ist ja auch gut, dass es keine Ghettos gibt. Auf der anderen Seite ist die Gefahr der Isolation gegeben.
Schwarze Menschen speziell, glaube ich, machen nur 0,5% der österreichischen Bevölkerung aus. Wir sind alle sehr gut connected. Also ich kann jetzt vor allem nur von Nigeria und Ghana sprechen. Wir sind alle ganz gut connected und kennen uns auch. Nicht alle gut, aber man kennt sich irgendwie immer über 1000 Ecken. Aber wir verbringen unseren Alltag trotzdem ganz normal auch mit weißen Menschen. Also so ist es, glaube ich, nicht. Ich habe einen weißen Mann geheiratet, deswegen kann ich das jetzt nicht von mir behaupten, aber ich habe genauso weiße Freunde, wie ich schwarze Freunde habe. Und ich glaube, es geht den meisten so.
Mhm. Jetzt werden in Österreich fast täglich Menschen getötet, ermordet, umgebracht, überwiegend natürlich von weißen Menschen. Wenn es dann einmal eine Situation gibt, wie zum Beispiel den Vorfall, den berühmten am Brunnenmarkt, wo ein Schwarzer mit einer Eisenstange eine Frau erschlagen hat, zum Beispiel diese unselige Geschichte, dann ist das etwas, was über Wochen, vielleicht sogar Monate die Berichterstattung nicht dominiert, aber doch beschäftigt. Wie geht's dir mit solchen Geschichten, mit solchen Vorfällen? Gibt's da ein Grundverständnis, obwohl das nachweislich ein Mann war, der ein schweres psychisches Problem hatte und eigentlich wahrscheinlich oder sogar sicher medizinische Betreuung gebraucht hätte?
Ich finde es grundsätzlich immer ganz schrecklich, wenn dabei steht, welche Nationalität oder Hautfarbe der Täter hatte. Ich finde, es macht einfach, tut nichts zur Sache und schürt unterschwellig einfach nur Hass. Weil jetzt der Leser gewisser Zeitungen bekommt ja nur diese News. Und es gab jetzt zum Beispiel am Wochenende diesen Vorfall am Donaukanal, wo ich glaube, er ist schon ein Teenager, dessen Job es in der Früh ist, quasi den Dreck von den Party People wegzuräumen. Der ist attackiert worden von einer Gruppe Männer. Und er hatte das Down-Syndrom. Und seine Schwester hat einen Social-Media-Beitrag dazu gemacht und gemeint, mein Bruder ist attackiert worden, bla bla bla, und hat in keinster Art und Weise erwähnt, welche Nationalität diese Männer hatten und so weiter und so fort. Am nächsten Tag war in einer bestimmten Zeitung, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, eine Berichterstattung über die Sache. Die haben in keinster Art und Weise erwähnt, dass der Junge ein Down-Syndrom hatte, aber es war ihnen wichtig zu deponieren, dass ein Großteil der Burschen, die in dieser Gruppe waren, ausgeschaut hätten, als hätten sie Migrationshintergrund. Und da merkt man einfach, wie viele Journalisten arbeiten oder arbeiten müssen, weil es von ihrem Auftraggeber so gegeben ist. Und das ist ein Problem und das gehört in Wahrheit geändert, dass man Nationalitäten von Tätern breitlegt, um Hass zu schüren und um die Geschichte noch polarisierender zu machen, weil ich glaube, es geht tatsächlich um nichts anderes. Und das bringt ja in Wahrheit niemandem was.
Polarisieren, es ist auch so ein bisschen das Thema. Ich mache mir zum Beispiel auch Sorgen. In Wien, die Demo mit 50.000 Menschen ist ja super friedlich abgelaufen und da ist ja, kann man ja auch stolz sein darauf. In Amerika gab es ja weitaus mehr Demos, ist ja auch ein größeres Land. Und die sind eigentlich aber auch größtenteils friedlich verlaufen. Es gab aber ein paar Auseinandersetzungen und ein paar Eskalationen. Die wurden natürlich dann besonders oft irgendwie in den sozialen Medien verbreitet. Und ein bisschen meine Sorge ist natürlich schon, dass das Bild dieser Eskalationen und dieser Auseinandersetzungen jetzt vielleicht mehr in den Köpfen der Menschen bleibt. Auch weil gewisse Politiker das dann auch irgendwie...
Natürlich. Ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, darauf hinweist, die Leute daran zu erinnern, dass sie mit ein bisschen mehr Bedacht die Medien konsumieren, dass sie hinterfragen und nicht nur ein Medium die ganze Zeit lesen. Ich weiß, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber es ist wichtig, seinen Horizont zu erweitern und Dinge zu hinterfragen. Ich glaube, das habe ich auch relativ bald nach der Demo gemacht, indem ich gesagt habe, die Medien werden dann jetzt relativ bald auf den Coronavirus-Zug aufspringen und sagen, gefährlich Demo, trotz Coronavirus, und werden nur schwarze Menschen zeigen und keine weißen Menschen, wenn es darum geht. Das ist wichtig, dass ihr darauf achtet und hinterfragt, warum es passiert. Oder auch gestern, wie dieses Foto von dem schwarzen Demonstranten aus London, der diesen Nazi gerettet hat, und man quasi ihn dafür preist, dass er es gemacht hat. Finde ich grundsätzlich gut. Ich finde wichtig, dass es dieses Foto gibt. Es gilt nur zu hinterfragen, warum man ihn denn so preist. Weil es ist ja eigentlich nur was Menschliches, seinem Gegenüber zu helfen, auch wenn man nicht der politischen Meinung ist. Und das lässt schwarze Männer low-key so ausschauen, als wäre das was Außergewöhnliches. Und das sind so Sachen, auf die muss man schauen. Und das wissen viele Menschen natürlich nicht. Woher auch?
Sind ja auch wieder diese Klischees, nicht? Entweder Held oder Verbrecher. Und dazwischen gibt es eigentlich nichts.
Genau.
Und die meisten Menschen sind halt ganz durchschnittlich, egal welche Hautfarbe sie haben.
Und ist
leider so.
Wichtig. Und ich glaube, ich meine, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich würde auch nicht zuschauen, wenn da jetzt jemand liegt, egal wer da liegt, ja. Und wenn man versucht, ihn am Kopf zu treten, das geht einfach nicht. Auch wenn ich nicht seiner politischen Meinung bin, um es sehr
aus. Ganz andere Frage, was hältst du eigentlich von der Diskussion, die in Deutschland jetzt seit einigen Wochen schon auch geführt wird, nämlich ob man das Wort Rasse aus dem Grundgesetz streichen soll?
Ich finde es sehr wichtig, weil das, ich hab letztens erst einen Bericht darüber gelesen, wo das herkommt mit der Rasse. Es ist nicht notwendig. Es würde sehr dabei helfen, dieses Schubladendenken, das, mit dem wir Menschen sozialisiert werden, so zumindest ein bisschen verschwinden zu lassen. Wir brauchen keine Rassen. Es gibt sie, weil wir es nicht anders kennen. Aber im Grunde, wenn wir bluten, bluten wir alle dieselbe Farbe.
Dieses Thema, das ja auch zum Beispiel jetzt in feministischen und sexistischen Diskussionen zum Beispiel und Diskursen eine wichtige Rolle spielt, dass Sprache eben Wirklichkeit schafft, im Zusammenhang mit Rassismus, wie wichtig ist es da, einfach mehr Sensibilität auch für die Sprache zu haben?
Es ist wahnsinnig wichtig, auch damit man die Infos richtig weitergibt, dass man den Leuten sagt, okay, wie nenne ich jetzt eine schwarze Person? Wie nenne ich eine Person, die dunkel ist, aber eigentlich nicht per se schwarz? Und es ist, ja, ich weiß nicht, wie man es am besten macht, ein Buch rausgeben, wo alle Infos drinnen steht und das muss dann jeder lesen. Ich habe keine Ahnung, aber es ist sehr wichtig, dass die richtige Sprache angewendet wird und vor allem nicht manipulativ angewendet wird.
Ja, und auch einfach, finde ich, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Sprechen.
Ja, das ist, ich glaube, das ist das, womit viele Leute gerade hadern, dass sie Verantwortung übernehmen müssen für das, was sie sagen und für das, was sie tun und getan haben. Ich habe in den letzten Wochen Abertausende von Entschuldigungsnachrichten bekommen. Man entschuldigt sich für den weißen Menschen, man entschuldigt sich dafür, dass man nicht realisiert hat, wie rassistisch die Welt manchmal ist. Und das ist alles lieb, aber ich brauche es nicht. Ich brauche keine Entschuldigung. Was ich brauche, ist einfach Veränderung. Sichtbare Veränderung, aktive Veränderung und den Willen, es zu machen, als sich dafür zu entschuldigen.
Wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken und vielleicht auch bei unserem Titel bleiben, nämlich Neue Normalität, ist es für dich vorstellbar, dass es so eine Normalität im Umgang auch gibt? Eine unverkrampfte Begegnung auf Augenhöhe, dass es ganz selbstverständlich ist, dass es hier Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlichen Aussehens gibt und die miteinander ganz normal kommunizieren?
Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt, so wie wir sitzen, per se so zu 100% erleben werden, aber es werden sich ja, die Menschen werden sich immer mehr durchmischen und ich glaube, in ein paar Jahrzehnten, vielleicht ist es auch ein Jahrhundert, wird es keine schwarzen und weißen Menschen per se mehr geben, weil es sich so extrem durchgemischt hat. Zumindest, glaube ich, wird es länderweise so gehen und dann werden wir alle halbwegs normal miteinander umgehen können, hoffe ich, wünsche ich mir.
Wie ist es jetzt so auf deinem Instagram-Kanal? Hast du das Gefühl, dass deine Reichweite hat sich ja schon nochmal um einiges verstärkt und ist größer geworden? Wie sind denn so die, was bekommst du denn so für Nachrichten? Sind das überwiegend positive Nachrichten oder gibt es dann auch irgendwie Nachrichten, wo du dir schon mal irgendwie denkst, aha, was soll das jetzt?
Es sind überwiegend positive Nachrichten, es sind sehr viele reflektierte Nachrichten, es sind auch botscherte Nachrichten dabei, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Menschen, die mir jetzt folgen, versuchen, es besser machen zu wollen, wahnsinnig viele Fragen haben und sich auch von mir erwarten, dass ich sie jetzt an der Hand nehme und zum Antirassisten mache. Das ist aber tatsächlich nicht mein Job. Ich habe mich dafür entschieden, meine Reichweite auch dafür zu nutzen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das auch selbst aneignet, damit man es mit Überzeugung auch machen kann. Und so bin ich sehr viel damit beschäftigt zu sagen, ja, also ich glaube, du kannst es googeln oder dieses Buch und so weiter und so fort. Aber ich kann jetzt nicht jedem Einzelnen sagen, wie er seiner 80-jährigen Oma davon überzeugen soll, dass sie das N-Wort nicht mehr sagen kann. Und ich bin auch nicht hier, um die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen, die sie haben, Weil wenn ich das machen würde, wäre ich, glaube ich, der unglücklichste Mensch der Welt.
Trotzdem mit dieser zusätzlichen Popularität, die du jetzt gewonnen hast, wirst du etwas machen, nehme ich einmal an. Wenn es das nicht ist, was du jetzt beschrieben hast, was ist es dann? Wäre es denkbar, dass du in die Politik gehst zum Beispiel?
Oh Gott, nein. Nein, gar nicht. Ich bin überhaupt keine Politikerin. Aber ich habe beschlossen, schon etwas, also ich habe ja schon immer über dieses Thema gesprochen und dachte, es wird schon ankommen, aber habe dann schnell realisiert, okay, die Leute sind gar nicht mehr in die Tiefe gegangen. Ich habe ja schon immer von irgendwelchen Polizeishootings in Amerika oder irgendwelchen verschwundenen Mädchen in Afrika gesprochen auf meinem Account zwischen Mode und Beauty, weil es einfach wichtiger ist. Und habe jetzt aber beschlossen, dass ich in irgendeiner Art und Weise ein fixes Format machen werde, wo dieses Thema so besprochen wird, dass man quasi nicht drum herum kann. Und ich werde es versuchen, lifestyleig zu machen. Das klingt jetzt natürlich komplett banal, aber ich glaube, so kommt das teilweise besser an. Lifestyleig und nahbar. Und darauf basiert auch irgendwie meine Arbeit auf meinem Instagram-Account, dass die Menschen dir eher zuhören, wenn sie das Gefühl haben, wir sprechen auf Augenhöhe, als wenn ich jetzt hochgeschwollen rede, Ausdrücke verwende, die sie nicht verstehen, hochkomplizierte Systeme, Aufschlüssel. Glaube ich, reicht es ihnen, wenn ich einfach sage, darum geht's, wir sind alles Menschen, du kannst das und das nicht sagen, weil das und das passiert ist.
Ich finde, das ist ein super Konzept eigentlich, weil also ich kann dir da komplett zustimmen, dass du authentisch bleibst und trotzdem deiner Linie folgst, aber so häppchenweise irgendwie auch versuchst, da die wahnsinnig wichtigen Themen durchzubringen zu den Leuten. Hast du das Gefühl, dass andere Influencer das jetzt auch machen oder würdest du dir da noch mehr wünschen?
Ich würde mir natürlich noch mehr wünschen. Ich war aber auch sehr positiv überrascht, und das muss man jetzt auch schon sagen, von vielen Influencern, die sich sonst sehr ruhig verhalten, was sozialkritische Themen angeht, und bei diesem Thema immer noch dranbleiben. Sie machen es jetzt natürlich nicht so extrem wie jetzt vor 2 Wochen, aber sie machen es immer noch. Und sie sagen auch, okay, ich habe einfach nie realisiert, dass mein ganzer Instagram-Feed eigentlich weiß ist. Du bist die einzige schwarze Influencerin, mit der ich was zu tun habe, das möchte ich ändern. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich da auch was tut. Es wird immer welche geben, die nichts machen oder die sich komplett raushalten. Da konzentriere ich mich lieber auf die es nicht machen.
Ich möchte noch einmal zum Schluss kommend zurückkommen auf das Thema Medien, weil mir das ein persönliches Anliegen ist, aufgrund meiner Biografie natürlich. Wie siehst du die Zukunft der Medien auch im Hinblick auf unser heutiges Thema? Was müsste sich da ändern? Wie müssten Nachrichten heute, von wem müssten Nachrichten heute präsentiert werden und wie müssen sie präsentiert werden zum Beispiel, damit sie auch von jungen Menschen, von jungen schwarzen Menschen in Österreich zum Beispiel angenommen werden, verstanden werden, akzeptiert werden.
Ich glaube, und das klingt jetzt ganz schrecklich, ich glaube, es müssten ein paar Führungspositionen fallen und von Frauen und People of Colors besetzt werden, die halt einfach eine andere Sicht auf die Dinge haben, die andere Erfahrungen gemacht haben, deren Horizont vielleicht einfach erweiterter ist als Menschen, die seit Jahrzehnten in dieser Position sitzen und gar nicht wissen, was da unten abgeht. Das ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass nachdem diese Welle jetzt in den Medien vorbei ist, ich sage bewusst in den Medien und die Medien nicht mehr darüber berichten werden, ist es wichtig, dass mehr passiert als jetzt ein Cover mit einer schwarzen Person drauf, sondern dass People of Color und schwarze Personen, und damit meine ich genauso Asiaten, präsenter sind in den Heften. Weil in Wahrheit, wenn ich mir jetzt, außer mit wenigen Ausnahmen in Österreich, ein Heft anschaue, sind es überwiegend weiße Menschen. Da darf man sich nicht wundern, dass die People of Color lieber auf internationale Medien zugreifen. Das muss sich ändern. Gerade bei den Nachrichten ist es wichtig, dass People of Color die auch präsentieren, damit man sich als Zuschauer identifizieren kann und vielleicht anders zuhört. Und dem Volk. Dementsprechend müsste sich auch die Aufarbeitung von Medien ändern. Es gehört abgeschafft, wie wir vorher schon besprochen haben, dass man über die Nationalität eines Täters spricht, wenn es nicht relevant ist. Dass man Afrika aus einer anderen Perspektive zeigt, zum Beispiel nämlich mehr als nur Lehmhütten und hungernde Kinder mit Blähbäuchen und Asien mehr als Menschen sind, die am Reisfeld arbeiten oder arbeitswillig, Arbeitstiere sind, von denen wir glauben, dass sie sie sind, die den ganzen Tag Fotos machen, wenn sie in Europa sind. Das finde ich ist irgendwie nicht fair und das muss einfach aufgebrochen werden. Mhm. Sie müssen diese Klischees aus dem Weg geräumt werden und ich glaube, das geht nur, wenn Leute in den Redaktionen sitzen, die Opfer dieser Klischees sind.
Afrika, weil du das angesprochen hast, jetzt ist ein sehr vielfältiger Kontinent. Wir wissen ja wahnsinnig wenig hierzulande, selbst in den Redaktionen ist das Wissen über Afrika auch in den außenpolitischen Abteilungen relativ begrenzt. Da gibt es so vereinzelt hin und wieder Spezialisten. Aber ansonsten, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung, langjähriger Erfahrung zum Beispiel als Zeit im Bild verantwortlicher Redakteur sagen, dass man dann halt immer, wenn es um Afrika geht, sagt, oh, das ist so kompliziert, nicht? Mhm. Wie kann man es schaffen, eine Berichterstattung zum Beispiel über diesen Kontinent, der ein riesiger Kontinent ist mit einer sehr jungen Bevölkerung, das heißt, dass auch dieser Kontinent hat Zukunft, nicht? Im Vergleich jetzt zu Europa mit einer überalterten Bevölkerung zum Beispiel, wie kann man es schaffen, hier eine bessere Berichterstattung auch zu etablieren?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass es Korrespondenten gibt, die von dort kommen, die dort aufgewachsen sind, die verstehen, weil ich bin Afrikanerin und weiß viel, aber ich weiß jetzt auch nicht so viel, wie ich sollte, glaube ich, die halt einfach das Wissen mitbringen, die vielleicht auch einen Bezug zu beiden Kulturen haben und es auch so aufarbeiten können, dass es in Europa ankommt und verständlich ist, dass die Bilder geändert werden. Auch diese ganzen, die eh cool sind, diese ganzen Spendenaufrufe, spendet in Afrika, bla bla bla, dass das geändert wird, dass White Saviorism einfach, ich will jetzt nicht sagen, komplett verschwindet, sondern einfach überdacht wird, dass gewisse Medien einfach viel offener mit Afrika umgeht. Das ist die Medienlandschaft, die Musiklandschaft in Afrika zum Beispiel, ist riesig. Die Filmlandschaft in Afrika ist größer als die von Hollywood. Wird nur nicht anerkannt, weil natürlich die Filme nicht so high-end produziert werden, aber nicht weniger entertaining sind. Und ich glaube, dass man halt einfach einen neuen Blick dazu braucht und wichtig ist, dass man einfach Menschen sitzen hat, die diese Berichte machen, die auch eine Ahnung davon haben und auch willig sind, die Berichterstattungen so zu bringen, dass Afrika gut davon kommt.
Mhm. Politik zum Abschluss noch. Warum ist es eigentlich inzwischen fast selbstverständlich, auch das ist ja nicht jetzt hundertprozentig so, aber fast selbstverständlich, dass es eine Justizministerin gibt, die bosnische Wurzeln hat, zum Beispiel, aber dass es kaum schwarze Politikerinnen und Politiker in Österreich gibt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass tatsächlich viele schwarze Menschen sich das nicht zugetraut hätten oder gar nicht die Möglichkeit bekommen haben. Ich kenne einige Leute, die schwarz sind und politisch aktiv sind und dann aber gar nicht die Möglichkeit haben, sichtbar zu sein oder Möglichkeit bekommen, sichtbar zu sein. Vielleicht auch in Parteien tätig sind, die so veraltet sind, dass sie versuchen, die Person quasi runterzudrücken und deren Sichtbarkeit einzuschränken.
Jetzt ist eine schwarze Bezirkspolitikerin der SPÖ an wählbarer Stelle gelistet für die Gemeinderatswahl im Herbst. Dann wird zumindest eine schwarze Ärztin im Gemeinderat, im Wiener Gemeinderat sitzen. Reicht das schon?
Nein, das reicht nicht. Es braucht mehr. Es braucht mehr als die Mireille. Es braucht mehr Diversität. Einfach auch, um die Menschen abzufangen. Wir brauchen Menschen, die auch wählbar sind und türkischen Background haben zum Beispiel. Wir brauchen jemanden, der asiatischen Background hat. Wir brauchen mehr Leute. Das ist wie bei den Medien. Man braucht einfach mehr People of Color auch in der Politik.
Ich würde mir auch persönlich mehr Diversität wünschen. Wann glaubst du, wird es denn die erste schwarze Ministerin oder sogar Bundeskanzlerin geben in Österreich? Ist Österreich bereit dafür?
Ich glaube, es dauert. Ich will jetzt nicht die Pessimistische sein. Ich glaube, es dauert. Ich glaube, es dauert einfach. Ich glaube, es ist absolut machbar. Aber ich glaube, Österreich muss sich jetzt mal kurz davon erholen, dass sie realisiert haben, okay, vielleicht sind wir doch ein bisschen rassistisch und ein bisschen unter Anführungszeichen. Und dann müsste es willig sein, es auch so zu leben, dass man eine schwarze Person zur Bundeskanzlerin wählt.
Trotzdem ein Tipp, wie lange wird es dauern?
Ich sage 10 Jahre, mein Mann sagt, es dauert nicht so lang. Ich glaube, es dauert sicher noch 10 Jahre, wenn nicht sogar 20.
Dann sagen wir vielen herzlichen Dank für dieses spannende, informative, aufschlussreiche Gespräch.
Danke, dass du da warst. Das war wirklich super.
Es waren interessante Fragen, es waren erfrischend abwechslungsreiche Fragen.